Hallo und herzlich willkommen zu Verdichtet. Eine Stunde verdichtetes Wissen mit Prop rund um Substanzen, Konsum und Hilfsangeboten.
Wir freuen uns auf euch und eine Sendung über Substanzen, Konsum, Risiken und alle anderen Themen, die damit zusammenhängen. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer sind wir und wer ist eigentlich Prop?
Wir, das sind Theresa,
Christiane
und Philipp.
Und wir arbeiten alle bei Prop. Prop ist ein Verein in der Sucht- und Jugendhilfe mit über 20 Einrichtungen in und um München. Wir unterstützen Menschen bei den Themen Konsum und Sucht. Wir ermöglichen Angebote von der Überlebenshilfe, Beratung, Therapie bis hin zur Nachbehandlung.
Und wir sprechen heute über das Thema, was konsumieren junge Menschen? Welche Partydrogen sind in München angesagt? Und was passiert mit den Menschen, wenn sie denn Drogen nehmen?
Dafür haben wir mit jungen Menschen aus der Münchner Szene gesprochen.
Ein Arzt erklärt uns die Wirkweise der Drogen im Körper.
Und wir sprechen mit einer Sozialarbeiterin, die mit jungen Menschen zu tun hat, denen es nicht mehr gut geht. Also was passiert mit jungen Menschen, die, wenn sie konsumieren, Probleme bekommen, nicht mehr wissen, wie sie aufhören können und wo können die Betroffenen welche Hilfsangebote finden?
Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei der Sendung.
Ich treffe Peter und Katja in der Bettenkofer Straße nähe des Hauptbahnhofs bei Fried München. Was Fried genau ist, darauf kommen wir später in dieser Sendung nochmal genau zu sprechen. Peter und Katja, die Namen der beiden haben wir für dieses Gespräch verändert. Und auch ihre Stimmen haben wir zu ihrem Schutz verzerrt. Ich beginne das Gespräch und frage Katja, was in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis aktuell konsumiert wird.
Ich würde sagen, eines der Hauptdinge ist natürlich jetzt, was auch legal ist, Gras, Marihuana gerade. Also ich würde sagen, fast jeder in meinem Freundeskreis konsumiert irgendwie Marihuana. Viele suchen das auch so entspannen, so, da kenne ich das halt viel. Das ist so dieses typische, wo chillen uns mal irgendwo hin und setzen uns an den See und dann wird da halt irgendwie ein Joint geraucht oder man sitzt einfach entspannt zusammen und ich glaube auch viel, weil man gar nicht so weiß, was man noch miteinander tun kann, so kriege ich das zumindest oft mit, dass es dann so ist, so, ach komm, dann rauchen wir halt ein Joint und chillen jetzt mal richtig und dann liegt man halt irgendwie seich oder irgendwas, bewegt sich keinen Meter mehr so ungefähr und raucht einfach einen nach dem anderen weiter.
Entsteht das dann auch aus so einem Gefühl von Langeweile, wenn du sagst, man weiß nicht, was man zusammen tun soll?
Ja, würde ich sagen, also auch eine gewisse Langeweile. Und vielleicht auch eine gewisse Interessenlosigkeit, würde ich sagen. Also bei mir selber, ich habe jetzt auch aufgehört, was zu konsumieren. Aber man merkt einfach, dass es einen so runterzieht und dass du einfach viel weniger Lust hast, was zu machen und gar nicht mehr so aktiv sein möchtest und irgendwas. Und dann, wenn das halt so im ganzen Freundeskreis verbreitet ist, ist es erst recht so, ja komm, dann setzen wir uns doch zusammen und sind einfach zusammen unproduktiv.
Okay. Peter, wie ist das bei dir?
Bei mir war es ungefähr das Gleiche. Wir haben auch aus Langeweile gekifft, weil wir keine Lust hatten, die ganze Zeit zu lernen oder irgendwas zu machen. Wir haben uns halt hingesetzt, 2, 3 Jahre lang dann halt Joints geraucht. Aber irgendwann kommt halt der Zeitpunkt, wo man merkt, dass es einen runterzieht. Und ja, nicht so gut ist für die Zukunft, man viel Zeit.
Wie habt ihr das bei euch so selbst wahrgenommen?
Ich habe auf jeden Fall Probleme mit der Polizei bekommen. Deswegen war es bei mir ein Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, dass ich halt nichts mehr rauchen will. Weil ich einfach Angst um meinen Führerschein hatte. Und viel ein Auto mir sehr wichtig ist, weil vor allem, wenn man auf dem Dorf lebt, dann ist ein Auto schon eine gute Sache. Und dann war es natürlich auch noch nicht legal zu der Zeit. Und deswegen gibt es ja den Grenzwert von 3,5 Nanogramm im Blut. Aber irgendwie erst 21, deswegen alles ein bisschen unsicher. Und da habe ich dann entschieden, so für mich, ich lasse es jetzt sein. Und auch einfach, weil ich nicht mehr so produktiv war und nach der Arbeit oder nach der Ausbildung nach Hause gekommen bin und dann erstmal mir einen Joint reingeraucht habe und gar keine Lust mehr hatte, eben mein Zimmer aufzuräumen, mal zu Hause im Haushalt irgendwas zu machen. Und das geht halt dann einfach nicht, wenn man auch zusammen aus dem Haus holt. Und wie
ist das dann so von der Gruppe, in der du warst, aufgenommen worden? Hast du gesagt, dass, also als du angefangen hast, weniger zu konsumieren?
Also auf jeden Fall als stark wurde das immer angesehen. Sie waren so, ja, krass, richtig gut, dass du das so machst und dass du das durchziehst. Und auch irgendwie so, dass gesagt wird, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde oder irgendwas. Teilweise auch, dass andere Leute dann auch aufgehört haben oder es auf jeden Fall versucht haben. Aber eigentlich recht positiv, würde ich sagen. Es gab eigentlich wenig Leute, die dann irgendwie, oder eigentlich niemanden, der irgendwie traurig war oder sowas. Also klar ist doch mal irgendwie dann schade, weil was natürlich auch lustig ist, wenn man dann mal zusammen irgendwie einen Joint raucht und dann da super am Rumlachen und Rumkichern irgendwie ist. Aber ja, kann man ja so eigentlich auch.
Wie ist das bei dir, Peter? Konsumierst du noch oder?
Ich habe auch aufgehört, weil mir der Führerschein auch sehr wichtig ist und zu dem Zeit war, ich war noch in der Probezeit. Ich habe gemerkt, dass es halt einfach nicht so weitergehen kann, weil meine Noten in der Schule wurden schlechter, die Kontakte zu den Eltern wurden immer geringer und geringer und man hat sich so eingekesselt irgendwann.
Finde ich auch einen guten Punkt, so dieses, man hat sich so zurückgezogen, das war bei mir auch sehr stark, so man will gar nicht mehr wirklich viele soziale Kontakte haben, sondern dass nur noch so die Leute, mit denen du halt zusammen was laufen kannst oder irgendwie die so zum Chillen haben.
Ist noch ganz andere Sachen, die konsumiert werden, außer Cannabis?
Also bei mir persönlich nicht, weil ich habe relativ schnell dann auch mit den anderen Drogen aufgehört, weil ich von der Polizei erwischt wurde. Und das war dann für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich sollte lieber aufhören. Wenn noch was passiert, dann ist der Führerschein wahrscheinlich weg. Anzeigen, viele würden dann halt noch hinterherkommen und das ist nicht so gut im Lebenslauf.
Aber was ist in der Szene noch? Was gibt's da noch so?
So, LSD, muss ich sagen, wird nicht so oft konsumiert, aber wenn man dann Leute findet, die konsumieren dann relativ viel. Und Ketamin ist ja jetzt auch wieder eine Droge, die immer weiter nach oben geht, seit ein, zwei Jahren, würde ich sagen. Und Ecstasy ist immer noch genauso stark wie in der Zeit, wo ich angefangen habe.
Und Ketamin, was macht das?
Also an sich ist es Pferdebetäubungsmittel und man bekommt Halluzinationen und fühlt sich frei, also finde ich persönlich.
Und im Unterschied zu Ecstasy?
Ja, Ecstasy ist, finde ich, ist aggressiver, das wirkt aggressiver auf den Körper und das Ketamin, das geht beruhigt einen, fährt einen runter ein bisschen.
Er klingt wohl auch so ein bisschen besoffen, weil ich habe selber nicht Ketamin genommen, aber so, das soll wohl so ein starkes Besoffenheitsgefühl auch ein bisschen sein und so dieses alles dreht sich so ein bisschen, man ist so, wow, so langsam und treibt so vor sich hin.
Und gibt's noch was anderes, was konsumiert wird gerade?
Also ich krieg bei mir auf jeden Fall im Umkreis, wenn ich jetzt so feiern bin, dann gehe ich halt gerne auch mal irgendwie auf den Rave. Eigentlich würde ich sagen, ich gehe nur Rave, weil ich so Mainstream-Clubs nicht so mag. Aber da kriege ich halt viel mit. Also was da uns in der Gegend einfach gerade ein ziemliches Ding ist, ist Kokain. Weil das kann ich weiß gar nicht genau warum. Eigentlich ist es ja super teuer und auch wirklich nicht gerade so gut und machen sehr schnell abhängig. Aber das ist halt irgendwie totales Ding. Und ja, sonst Ecstasy kriege ich auf jeden Fall auch immer wieder mit, dass irgendwer sagt, hey, hier, ich habe ein Teilchen, willst du eins? Oder irgendwie, komm, wir schmeißen mal erstmal was rein. Und Ketamin kriege ich immer auch ganz stark mit. Und auch die Mischung von Koks und Ketamin ist normal mit einem Keks. Das wird auch häufig gemacht oder kriege ich oft mit.
Und was macht das dann in der Kombi? Das klingt irgendwie ziemlich heftig.
Ja, ich glaube auch, also ich selber weiß nicht, habe ich noch nie genommen, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber ich weiß auf jeden Fall, Kokain ist ja ein Upper, sagt man, also etwas, was einen aufpusht, was einen aktiver macht. Und Ketamin ist ein Downer, also etwas, was einen so ein bisschen entspannter macht, ein bisschen ruhiger macht. Und deswegen ist es in der Kombi, glaube ich, also für mich ist es halt einfach sehr gegensätzlich. Deswegen, ich weiß nicht genau, was man sich darunter dann vorstellt. Aber ich weiß nicht, ob du dich da besser auskennst.
Nee, ich persönlich kenne auch keinen, der das probiert hat, weil, wie gesagt, das sind Up und Downer, das sollte man nicht mischen, weil es kann zu Herzrhythmusstörungen kommen oder Schlimmeres.
Das klingt heftig. Und würdet ihr sagen, dass sich sozusagen der Konsum so ein bisschen verändert hat im Laufe der Jahre, vielleicht auch durch, weiß ich, Corona, dass das nochmal was mit den Leuten gemacht hat?
Ja, also ich glaube durch Corona auf jeden Fall. Also da habe ich mitbekommen und auch selber bei mir gesehen, dass vor allem so das Kiffen oder so eben intensiver geworden ist, weil du halt auch dich viel mit dir selber beschäftigen musstest und nicht viel mit anderen irgendwie unterwegs sein durftest. Beziehungsweise bei uns war es halt dann so, wir haben uns dann heimlich im Wald getroffen und dann halt da irgendwie einen Joint geraucht oder irgendwas. Und das war dann so das Abenteuer und das, ja, was einen so Nervenkitzel dann irgendwie gegeben hat. Und dann hat sich das halt immer mehr eingeschlichen, dass man, weil man halt nicht wirklich was machen durfte, dann irgendwie erst recht irgendwelche Drogen genommen hat, um mehr zu spüren, würde ich behaupten, um einfach irgendwie nicht so isoliert zu sein, einfach irgendwie so ein bisschen Spaß zu haben, in Anführungsstrichen, den man da halt irgendwie verwehrt war dadurch, dass man nirgends hin konnte oder nicht irgendwie mehr irgendwelche Aktivitäten draußen machen konnte.
Christiane, wie war denn das Interview für dich?
Ja, also ich fand, da gab es einige ganz spannende oder bemerkenswerte Dinge, die die beiden gesagt haben. Was mir vor allem aufgefallen ist, dass, was ja eigentlich nicht überraschend ist, natürlich Cannabis konsumiert wird, nach wie vor bei allen offenbar durchgehend. Aber was schon überraschend war, dass das so stark mit Langeweile in Gesellschaft von anderen passiert. Also, dass das jetzt jemand allein auf dem Sofa tut, kann ich, glaube ich, noch irgendwie nachvollziehen, aber in Gesellschaft von Gleichaltrigen, dass einem da nichts anderes einfällt, das hat mich jetzt schon überrascht.
Ich finde ja sehr bemerkenswert, dass die beiden aufgehört haben, dass sie ihren Konsum reduziert haben. Und die Gründe, die sie nennen, liegen ja voll auf der Hand. Die haben ja beide erzählt, dass sie Angst vor Strafe haben, dass sie sogar schon mit der Polizei Kontakt hatten, dass sie beide ihren Führerschein machen wollen. Und das sind die Hauptmotivationsgründe, dass sie mit dem Konsum von THC auf jeden Fall jetzt aufgehört haben.
Das fand ich auch krass, dass der Führerschein offenbar so eine große Rolle spielt. Oder die Angst vor dem Verlust des Führerscheins.
Also was mich am allermeisten überrascht hat bei dem ganzen Interview, waren die anderen Substanzen, also Ketamin und Kokain. Das ist ja sehr, sehr teuer. Also ich habe mich ein bisschen informiert und die meine verlässlichen Quellen sagen, dass Kokain ja zwischen 80 und 100 € das Gramm kostet, was ja für so einen Schüler oder Auszubildenden oder Studenten also wirklich jede Menge Geld ist.
Das finde ich schon auch sehr überraschend, wenn du dir überlegst, dass du ein Partywochenende machst und in der Gruppe mehrere Gramm konsumierst, was du da an Geld aufwenden musst, um einen Abend so zu gestalten.
Die Frage ist auch, ist das jetzt München typisch oder ist es in allen großen Hauptstädten so? Das finde ich nochmal ganz interessant zu
Dagegen
wissen.
ist ja Ketamin sehr günstig. Unsere verlässlichen Quellen sagen, dass 1 Gramm Ketamin ungefähr 40 € kostet. Das heißt, dass man im Vergleich zu Koks mit Ketamin natürlich einen sehr langen, sehr schönen Abend haben kann, wenn man das denn will. Ketamin ist ja eigentlich ein Pferdebetäubungsmittel, das haben wir gerade auch gehört von den jungen Erwachsenen. Wäre sehr spannend zu wissen, wer auf die Idee kam, das mal als Partydroge auszuprobieren.
Ja, das stimmt. Ja, also ich habe mich generell nur gefragt bei dem ganzen Interview, ob diese Substanzen wirklich so verfügbar sind, dass jeder Jugendliche direkten Zugriff drauf hat, oder ob es sich eher um so eine, ja, um so eine Bubble handelt, mit der wir jetzt, also dass wir genau so eine Stichprobe rausgezogen haben, oder ob das einfach für alle Jugendlichen in der heutigen Zeit gilt.
Eine interessante Frage.
Und dazu haben wir eine Expertin gefragt, die Bianca, und das Interview hören wir gleich.
Hallo Bianca, schön, dass du da bist. Du arbeitest ja beim Projekt Fred. Vielleicht Vielleicht kannst du, bevor wir über deine Arbeit sprechen, dich erstmal selber vorstellen.
Ja, hi, ich bin die Bianca Luxi, bin Sozialpädagogin bei PROP e.V. in der Einrichtung Fried München. Vielleicht ganz kurz, was machen wir? Fried ist eine Abkürzung für Frühintervention für erstauffällige Drogenkonsumentinnen. Heißt, wir arbeiten mit Jugendlichen im Alter von 12 bis 21 Jahren, die in irgendeiner Art und Weise mit ihrem Konsum auffällig geworden sind. Bedeutet, es kann sein, dass sie von der Polizei mit illegalen Substanzen erwischt wurden oder aber auch, dass der Konsum in der Schule oder bei den Eltern aufgefallen ist. Und dann beraten wir die Jugendlichen. Da geht es hauptsächlich um Drogenaufklärung, Drogenprävention, aber auch um Konsumreflexion und auch Konsumveränderung. Und dann haben wir auch eine Eltern- und Angehörigenberatung.
Jetzt hast du erzählt, dass die Jugendlichen zu euch kommen. Mhm. Wie kommen die? Ruft man bei euch an? Schreibt man eine E-Mail? Wie funktioniert das?
Ganz unterschiedlich. Also man kann bei uns einfach anrufen und einen Termin fürs Erstgespräch ausmachen. Man kann uns aber auch per E-Mail kontaktieren. Und seit kurzem haben wir eine offene Sprechstunde, die immer dienstags stattfindet, so zweimal im Monat von 16 bis 18 Uhr, wo man auch ohne Termin einfach vorbeikommen kann.
Das heißt, alle jungen Menschen, alle Jugendlichen, die konsumieren und denen es nicht gut geht damit, können sich dann an euch wenden.
Genau, beziehungsweise wir haben auch Jugendliche, die sagen, eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meinem Konsum, aber ich würde mich schon noch gerne aufklären lassen. Auch solche Jugendliche beraten wir.
Und jetzt hast du erzählt, dass ihr auch Eltern und Angehörige beratet. Wie läuft das ab?
Den Eltern und Angehörigen machen wir auch immer erst ein Erstgespräch, wo halt so ein bisschen der Bedarf geklärt wird und auch allgemein, wie die Familiensituation ist. Und danach gibt es die Möglichkeit, dass man eben weitere Elterngespräche in Anspruch nehmen kann. Wir haben aber auch eine Gruppe für Eltern, wo man sich mit anderen Betroffenen austauschen kann. Und seit kurzem bieten wir auch Informationsabende an. Die sind dann online zu den unterschiedlichsten Themen. Der letzte Elterninformationsabend, der ging um das neue Cannabisgesetz und Elternschaft, heißt, wie gehe ich als Eltern und Angehörigen jetzt mit diesem Thema Cannabis einfach um?
Ja, das klingt ja voll spannend, weil also die Eltern wenden sich an euch ja immer erst dann, wenn ihre Kinder irgendwie auffällig werden, oder?
In der Regel schon, ja, genau.
Und wie werden die auffällig? Wie schaut es aus?
Wie schon gesagt, entweder ganz klassisch, dass sie von der Polizei erwischt werden mit illegalen Substanzen. Und wenn die Jugendlichen minderjährig sind, dann werden die Eltern und Angehörigen eben angerufen, wenn die Jugendlichen erwischt werden. Es kann eben aber auch sein, dass der Konsum in der Schule auffällig wird und die Eltern darüber dann Bescheid bekommen. Oder manchmal merken es die Eltern eben auch selber und wenden sich dann eigenverantwortlich an uns.
Und dann kommen die Eltern und dann auch die Jugendlichen oder nur die Jugendlichen?
Ist immer ganz unterschiedlich. Also wir haben Jugendliche, die alleine kommen. Wir haben aber auch ganze Familien in der Beratung. Wir haben aber auch Eltern, wo die Jugendlichen gar nicht bei uns angebunden sind. Genau, es ist immer sehr, sehr unterschiedlich.
Okay, na das klingt ja ziemlich spannend. Mhm. Jetzt bist du ja schon relativ lange bei PROP und auch lange in der Beratung von Jugendlichen. Wie lange arbeitest du denn schon mit Jugendlichen?
Bin seit 2017 arbeite ich jetzt mit Jugendlichen.
Okay. Seit 7 Jahren also. Ja. Kannst du denn irgendeinen Trend feststellen? Hat sich das Konsumverhalten verändert? Gibt es irgendwelche neuen Drogen? Gibt es irgendwelche neuen Substanzen, die gerade in sind?
Also einerseits hat sich auf jeden Fall das Konsumverhalten verändert. Was wir in den letzten Jahren festgestellt haben, dass einerseits der tägliche Cannabiskonsum bei jungen Menschen schon zugenommen hat und aber auch der Polytoxikonsum zugenommen hat. Bedeutet, dass Jugendliche mehrere Substanzen gleichzeitig konsumieren oder auch in kurzen Abständen hintereinander. Also das ist so in Bezug auf die Konsummuster, was sich verändert hat. Und wir haben schon einzelne Drogen, die deutlich häufiger konsumiert werden.
Welche denn zum Beispiel?
Also so die Klassiker, sage ich mal, die zugenommen haben, sind Opioide, Benzos, also Benzodiazepine, aber auch so Sachen wie Ketamin, Kokain. Das sind so die gängigen Sachen und seit jetzt Anfang dieses Jahres auch Lachgas.
Ja, okay. Unser Thema heute ist ja eigentlich Partydrogen. Was nehmen junge Menschen in München, wenn sie auf Partys in Clubs konsumieren? Jetzt klingt mir das ja nicht so, wenn du von Opioiden sprichst, nach den klassischen oder auch Benzodiazepinen, nach den klassischen Partydrogen.
Nee, das sind tatsächlich auch nicht die klassischen Partydrogen. Die werden auch sehr, sehr selten im Partykontext konsumiert. Also viele Jugendliche berichten uns, dass sie das eher zu Hause machen oder wenn sie sich mit ihren Freunden draußen treffen, um einen entspannten Abend zu haben. Was wir leider schon immer mal wieder haben bei den Benzos und den Opioiden, dass Jugendliche die auch konsumieren, um von anderen Substanzen runterzukommen. Also wenn sie halt beispielsweise eine Nacht durchgefeiert haben, um einfach den Kater, sage ich mal, abzumildern, was halt schon sehr problematisch ist. Genau, und was man schon sagen muss, was so zugenommen hat, auch Ketamin, das ist eine klassische Substanz, die wirklich im Partykontext konsumiert wird.
Kannst du uns kurz erklären, was ist denn Ketamin?
Ketamin, die meisten kennen es wahrscheinlich unter dem Namen Pferdebetäubungsmittel, wird aber auch in der Humanmedizin eingesetzt als Notfallmedikament, ist klassisch ein Narkosemittel eigentlich.
Und im Zuge dessen gibt es das K-Hole, habe ich mir sagen lassen. Ja. Was ist das?
Das K-Hole ist eine unerwünschte Nebenwirkung von Ketamin, wenn man es überdosiert. Beziehungsweise manche konsumieren auch so viel, dass sie im K-Hole landen, also dass es eine bewusste Entscheidung ist. Man kann ganz platt sagen, das K-Hole ist ein dissoziativer Zustand, bedeutet, der Körper und der Geist werden aufgespalten. Jugendliche beschreiben, dass sie Nahtoderfahrungen haben, dass sie teilweise sehen können, wie ihre Seele aus ihrem Körper austritt. Und dann ist so ein bisschen das Problem, dass sie auch keine Kontrolle mehr über ihren Körper haben, was halt sehr, sehr beängstigend werden kann. Weil wenn man halt im K-Hole ist, kann man das auch nicht mehr äußern im Endeffekt. Und für die Betroffenen drumherum schaut es einfach so aus, als würde die Person schlafen, obwohl die halt gerade eine Nahtoderfahrung hat.
Aber das klingt mir jetzt gar nicht nach so einer positiven Erfahrung. Also wenn du sagst, manche wollen das genau so.
Ja, manche möchten das, möchten diese spirituelle Erfahrung haben, diese Nahtoderfahrung. Also es gibt welche, die das bewusst drauf anlegen. Aber in der Regel passiert es schon eher nicht gewollt, sage ich mal. Weil das Problem bei Ketamin einfach ist, dass es sehr, sehr unterschiedlich wirkt, je nachdem, wie man es dosiert. Und es gibt auch unterschiedliche Sorten von Ketamin. Und die eine Sorte ist beispielsweise doppelt so stark wie die andere. Heißt, wenn ich halt aus Versehen die doppelt so starke Dosis erwischt, kann es halt ganz, ganz schnell mit dem K-Hole passieren.
Okay, danke. Das ist eine ganz schön krasse Infos, die du hier gibst. Und wie verfügbar ist Ketamin in München?
Also nicht nur Ketamin, ich würde sagen, alle Drogen sind sehr, sehr leicht verfügbar. Das hat sich alles ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Man muss gar nicht mehr eigentlich das Haus verlassen, um an Drogen zu kommen, sondern es gibt ja diverse Telegram-Gruppen, wo man Drogen bestellen kann, die einem dann nach Hause geliefert werden. Also es ist alles sehr, sehr leicht zugänglich mittlerweile.
Ist es teuer? Auch wenn man im Internet bestellt?
Nee, das ist nicht so teuer. Also der Preis für 1 Gramm Ketamin liegt ungefähr bei 30 bis 40 Euro. Also jetzt nicht so teuer, würde ich behaupten.
Und ich habe mir auch sagen lassen, dass zum Beispiel Kokain relativ teuer ist in München immer noch.
Ja.
Weißt du, woher die Schüler so viel Geld haben? Weil wenn man auf Party geht, ja, eben sich viele Substanzen kauft für viele Feste, für viele Festivals, ist es ja relativ teuer.
Also was wir immer häufig hören, dass Freunde zusammenlegen, also dass dann ein Freundeskreis sozusagen Geld einsammelt und für alle einfach einkauft, was es deutlich günstiger macht. Was wir aber auch natürlich teilweise haben, ist, dass Jugendliche dann selber dealen, Sachen verkaufen, um halt Geld zu haben, um das in Drogen zu investieren.
Und hast du den Eindruck, dass die Jugendlichen, die du kennst, sich der Risiken bewusst sind? Also dass die wissen, welche Substanzen darf ich mischen, welche dürfte ich eigentlich überhaupt nicht mischen, welche darf ich überhaupt nehmen?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben teilweise Jugendliche, die wirklich Experten sind auf diesem Gebiet, also fast schon, als hätten sie ein Chemiestudium abgeschlossen und wirklich ganz genau Bescheid wissen, was sie konsumieren, wie viel, wie da die Wirkung im Gehirn ist. Und dann haben wir aber auch das komplette Gegenteil. Das stellen wir tatsächlich beim jüngeren Klientel fest, also so bei den Jugendlichen von 12 bis ungefähr 17 Jahren, die sich gar nicht so gut auskennen und die dann einfach herumexperimentieren, ohne sich im Vorfeld informiert zu haben und wo es dann leider halt schon relativ häufig zu Drogennotfällen oder zu Bad Trips einfach kommt.
Na, das klingt ja auch gar nicht erbaulich hier. Das heißt, 12-Jährige, 13-Jährige, 14-Jährige Jugendliche kommen auch zu euch, werden auch schon auffällig mit Substanzen, werden erwischt, fallen ja in der Schule auf?
Ja, genau. Oder fallen eben dann zu Hause, fällt dann der Drogenkonsum auf und dann werden die eben auch von uns beraten. Es ist tatsächlich noch die kleinere Gruppe, also unsere Hauptaltersgruppe sind wirklich die 16-, 17-, 18-Jährigen, würde ich sagen. Aber in den letzten Jahren hat das junge Klientel schon zugenommen. Und bei denen beobachten wir eben vor allem diese Polytoxen-Konsummuster, was halt im jungen Alter wirklich sehr, sehr gefährlich einfach ist, wenn ich verschiedene Substanzen dann mische, ohne mich im Vorfeld informiert zu haben.
Und kannst du beschreiben, Bianca, was passiert denn, wenn jemand sich an euch wendet und es ist ein polytoxisches Konsumverhalten sichtbar und der Jugendliche möchte aufhören, kann es aber nicht? Was passiert denn da?
Also bei uns in der Beratungsstelle würden wir erstmal versuchen, die Konsummuster herauszufinden. Also warum konsumiert der Jugendliche überhaupt? Und Alternativen herausfinden, also wie kann ich mit gewissen Situationen, mit gewissen Gefühlen ohne Konsum umgehen. Und dann probieren wir bei gewissen Drogen erstmal, ob das ambulant geht, bedeutet, dass die regelmäßig zu uns zu Beratungsgesprächen kommen. Wir bereiten dann diese Abstinenz vor mit den Jugendlichen, begleiten sie währenddessen, betreuen sie auch, falls sie Rückfälle haben sollten. Wenn das Ganze ambulant nicht möglich sein sollte, weil es halt beispielsweise die Benzos oder die Opioide sind, die regelmäßig konsumiert werden, dann würden wir an andere Einrichtungen weitervermitteln, dass die Jugendlichen einen stationären Entzug machen können.
Und welche Einrichtungen wären das und wie schaut ein stationärer Entzug aus? Kannst du uns erklären, was das ist?
Also es gibt verschiedene Einrichtungen, da haben wir aber leider so ein kleines Problem in München, weil wir keine klassische Drogenberatungsstelle für Jugendliche unter 18 haben. Heißt, wir können eigentlich dann immer nur an Einrichtungen vermitteln, die offiziell junge Menschen nehmen, wenn sie 18 sind. Wir haben mittlerweile ganz gute Erfahrungen, dass unter der Hand dann auch Jugendliche genommen werden, die minderjährig sind, einfach weil es halt einen Hilfebedarf gibt. Und stationäre Entgiftung kann man sich wirklich klassisch Krankenhaus vorstellen, wo dann die Jugendlichen in die beispielsweise Kinder- und Jugendpsychiatrie gehen und halt von der Substanz entgiften und halt clean werden.
Das heißt also, du siehst einen klaren Bedarf in München für eine Beratungsstelle, die sich gezielt an jüngere Jugendliche im Alter von 12 bis 16 wenden kann.
Genau, also das große Problem ist halt, dass viele Beratungsstellen erst ab 18 aufnehmen und wir bräuchten wirklich ganz, ganz dringend eine Drogenberatungsstelle, die eben Jugendliche unter 18 Jahren auch beraten kann, weil die aktuell wirklich aus dem Hilfesystem einfach rausfallen. Da haben wir wirklich einen großen Bedarf. Und man muss einfach auch sagen, dass die Arbeit mit Jugendlichen dann doch nochmal anders ist. Man muss oft hinterher telefonieren, an Termine erinnern und so klassische Drogenberatungsstellen, die mit Erwachsenen arbeiten, die machen das jetzt beispielsweise nicht, sondern da wird schon sehr viel Eigeninitiative dann auch erwartet, was bei Jugendlichen in der Regel nicht so der Fall ist.
Okay. Du, Bianca, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du da warst. Gibt es denn noch was du dir wünschst oder was für eure Arbeit wichtig wäre?
Was für unsere Arbeit auf jeden Fall wichtig wäre, dass auf jeden Fall Eltern auch sensibilisiert werden für das ganze Thema. Weil wir haben ja mittlerweile das neue Cannabis-Gesetz und da werden einfach viel, viel weniger Jugendliche auffällig mit ihrem Konsum. Das bedeutet aber nicht, dass sie weniger jetzt konsumieren, sondern sie werden einfach nicht mehr so sichtbar. Bedeutet, wir sind wirklich darauf angewiesen, dass Eltern, aber auch Lehrer, Bezugspersonen gut auf Jugendliche schauen. Und wenn sie halt merken, okay, mit dem Konsum, das läuft aufs Ruder, dass sie einfach an geeignete Hilfeangebote weitergeleitet werden.
Und sich zum Beispiel einfach bei Fried München melden.
Genau, sich einfach bei Fried München melden und sich beraten lassen beispielsweise. Das wäre optimal, ja.
Okay, super. Dann sage ich vielen lieben Dank, dass du da warst, Bianca, und dass du uns deine Arbeitswelt, deinen Alltag mit jungen Menschen, Jugendlichen, die konsumieren, vorgestellt hast. Und toi, toi, toi für deine weitere Arbeit.
Ja, danke.
Danke.
Ciao.
Ja, ich habe heute einen Gast bei mir, und zwar den Dr. Michael Kragler. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
Hallo Theresa, grüß dich.
Wir kennen uns ja schon richtig lange, deshalb, ich würde vorschlagen, wir bleiben einfach aber im Du. Das ist sonst ein bisschen zu konstruiert alles, glaube ich.
Na klar.
Ja, genau. Vielleicht, Michael, magst du dich einfach kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, was du machst bei PROP?
Ja, also, wie gesagt, mein Name ist Michael Kragler. Ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Wie man wahrscheinlich hört, bin ich Münchner. Habe auch hier in München studiert, Medizin studiert und habe meine Facharztausbildung gemacht im Bezirkskrankenhaus. Ja, hieß es damals noch, jetzt hieß es Amperklinik München Ost. Habe dann in der Neurologie meine Promotion gemacht und bin dann vor 18 Jahren PROP quasi abgeworben worden. Bin da ärztlicher Leiter geworden, Geschäftsbereichsleiter jetzt für den ambulanten Bereich. Und ich bin jeden Tag woanders. Also ich betreue ganz verschiedene Einrichtungen, Beratungsstellen, Substitutionsambulanz. Ich arbeite aber auch immer noch mit dem stationären Reha-Bereich und auch in der Wiedereingliederungshilfe. Und aktuell sind wir dabei, einen Jugendbereich bei uns nochmal etwas aufzubauen, zu erweitern, auszubauen. Ich hoffe, es klappt. Da bin ich auch noch befasst. Aber ich bin jeden Tag woanders viel unterwegs.
Der Doc on the road sozusagen.
Ganz genau.
Genau. Wir wollen ja heute über die Jugendlichen sprechen und über den Konsum von Jugendlichen. Was würdest du denn sagen, während deiner ganzen langen Tätigkeit hat sich der Konsum von Jugendlichen aus deiner Sicht in den letzten Jahren irgendwie verändert?
Ja, ich habe selber mal nachgerechnet, wie lange ich jetzt schon in der Sucht bin. Das sind also über 25 Jahre auf jeden Fall. Und ich habe auch in ganz verschiedenen Bereichen der Sucht schon gearbeitet. Der Konsum ändert sich immer, also das Konsumverhalten ändert sich immer. Jetzt aber nicht in dem Sinne unbedingt, dass die Jugendlichen jetzt halt allgemein mehr konsumieren oder weniger konsumieren, sondern mein Eindruck ist eher, es verschiebt sich sozusagen zwischen den Suchtstoffen so ein bisschen. Und da gibt es sicher auch immer Trends und Veränderungen, auch in den letzten Jahren. Da werden wir wahrscheinlich auch darauf zu sprechen kommen. Und ja, aber es gibt sicher auch Substanzen, die zum Beispiel weniger konsumiert werden. Also der Alkoholkonsum ist zurückgegangen in der Summe, denke ich, im Vergleich so, als ich ein Jugendlicher noch war. Also da hat sich schon noch was verändert, aber in anderen Bereichen geht es halt wieder hoch. Ne? Es ist auch so, zum Teil auch Modeerscheinung, ist auch Frage von Angeboten, ja, Frage des Preises, spielen viele Faktoren eine Rolle.
Was würdest du denn sagen, was hast du für einen Eindruck, was wird gerade im Moment so am gängigsten konsumiert?
Na, eindeutig die am häufigsten konsumierte Substanz bei Jugendlichen, jungen Menschen ist Cannabis natürlich, ja. Gefolgt dann wahrscheinlich schon vom Kokain und dann gibt's jetzt auch so, ja, in letzter Zeit auch das Ketamin vermehrt und jetzt seit in allerjüngster Zeit, kann man vielleicht danach noch ganz kurz drauf zu sprechen kommen, auch wieder Opioide, also Medikamente, also oder Heroin, also Opiate, Opioide, die die Jugendlichen auch wieder vermehrt konsumieren.
Ist ja alles viel leichter verfügbar, hat man so den Eindruck.
Ja, also gut, beim Cannabis wird sicher doch die Legalisierung das eine Rolle spielen. Kokain kommt in großen Mengen nach Europa. Das kann man an diesen Beschlagnahmungszahlen der Polizei, an dem Zoll immer feststellen. Beim Ketamin, ja, das ist auch erst seit Ketamin ist ein Medikament ursprünglich, ist ein Narkosemittel eigentlich. Es wird jetzt aber auch eingesetzt in der Behandlung von Depressionen zum Teil. Und bei den Opioiden, und da finde ich, sieht man sogar am deutlichsten, ja, die sind sicher viel, viel verfügbarer, als das noch vor 30, 40 Jahren der Fall war. Also früher war so die Strategie in der deutschen Medizin, dass man Schmerzen schon lange aushalten musste, so. Ein Deutscher kennt keinen Schmerz, ja. Und dann hat man halt Opioide, ist man extrem sparsam mit umgegangen. Also man hat solche Medikamente nicht eingesetzt, auch selbst nicht bei ja schon nahezu sterbenden Patienten, so aus der Angst vor der Abhängigkeit. Und das hat sich sehr geändert, was einerseits gut ist, weil natürlich jetzt Menschen nicht mehr diese Schmerzen aushalten müssen, schwer kranke Menschen. Aber es hat auch dazu geführt, zumindest erlebe ich das immer wieder in meinem Alltag, dass inzwischen auch Menschen Opioide verordnet bekommen, wo man, naja, sich denkt, muss man jetzt, weil jemand eine Knieprellung hat, gleich eine Opioid verordnet bekommen, ja. Und dadurch Und das Zeug wird ja dann nicht weggeschmissen, es wird auch nicht aufgebraucht, es landet in der Hausapotheke. Ja. Und da sammelt sich dann alles Mögliche in diesen Hausapotheken in den Deutschen. Und ich möchte gar nicht wissen, was da ist, inzwischen eingelagert ist. Und ich glaube, eine Erklärung dafür, eine von vielen, ist natürlich, dass da das verfügbar ist. Ja. Da haben die Eltern, die Großeltern haben da alles Mögliche in Hausapotheke. Der Jugendliche, also der kommt in die Pubertät, macht Partys, will irgendwas neugierig, ja, schau mal, was da so gibt. Gibt genug Songs, die das dann beschreiben, ja, interessant, da ist Kodeinsaft, ja, das probieren wir jetzt mal aus. Ja, und das ist tatsächlich gar nicht, spielt schon eine Rolle, glaube ich, das Angebot.
Ja, das denke ich auch, ist ein Stück weit normalisierter irgendwie geworden, ist so mein Eindruck.
Ja, das könnte man schon auch überlegen. Es ist überhaupt so, es ist vielleicht auch so ein Zeittrend, dass man natürlich auch so schnelle Lösungen sucht. Ja, das heißt, wenn man irgendwas will, ja, dann soll es verfügbar sein. Ja, und es ist egal, ob es jetzt irgendwie etwas ist, um eine Stimmung zu regulieren oder Hauptsache ist es da und es muss schnell gehen. Also ohne, dass man einen großen Aufwand dafür betreibt. Ne, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, dass es einem gut geht. Ja, und das ist aber eine einfache Möglichkeit, ist halt eine Tablette einzuschmeißen auch mit Umständen. Ja.
Vielleicht kannst du uns in einfachen Worten erklären, was im Kopf oder im Gehirn oder im Körper bei bestimmten Substanzen passiert, ja, aus der Sicht von der Mediziner. Mhm. Genau, für unsere Hörer einfach so einen kurzen Abriss, wenn das überhaupt möglich ist.
Ich versuch's mal. Ich meine, also ich fange jetzt mal ganz allgemein an. Ja, es ist halt so, dass diese alle Drogen, die man nimmt, die wirken ja im Gehirn. Ja, das heißt, das sind Medikamentdrogen, ja, das sind Stoffe, die dazu führen, dass im Gehirn bestimmte Botenstoffe entweder vermehrt ausgeschieden werden oder blockiert werden und dann halt an bestimmten Arealen vermehrt angeboten sind im Gehirn und dadurch in den jeweils denen, was für ein Areal das ist, verschiedene Wirkungen erzeugen. Das kann Euphorie sein, das können Halluzinationen sein, das kann Beruhigung sein, alles Mögliche. Ich sage immer, ich vergleiche es immer ganz gerne so mit so einem Mobile, ja, das aber gar keine steifen quasi Verbindungsstangen hat, sondern so Gelenkstangen hat, ja, also noch ein bisschen komplizierter als ein normales Mobile. Und wenn man da so dran zupft oder irgendwas an einer Seite, dann geht irgendwo anders was hoch, aber auch gleichzeitig runter. Das heißt, es ist oft gar nicht so gut vorhersehbar, was genau passiert. Aber letzten Endes wirken alle Drogen über die vermehrte oder verminderte Ausschüttung, meist vermehrte Ausschüttung von Dopamin, von Serotonin, von Noradrenalin, von den verschiedenen Neurotransmittern, die halt im Gehirn da sind, vorhanden sind. Und je nachdem, wie die Substanz wirkt, ja, oder auf welche Botenstoffe und dementsprechend ist auch die Wirkung. Ja.
Könntest du es an einem Beispiel, zum Beispiel, wenn wir jetzt die Droge Kokain nehmen, wo wirkt die wie sozusagen? Also welche Botenstoffe werden da aktiviert oder gehemmt?
Also am stärksten wirkt es auf das Dopamin. Und das führt halt dazu, dass das, was man so als, ja, was die Patienten auch als angenehm erstmal wahrnehmen, ja, also dass sie halt lebhafter werden, aktiv werden, sich mehr zutrauen, ja, das ist halt so ein Botenstoff, der dann in manchen Jahren dazu führt, dass man, ja, sich großartig fühlt, toll, man kann die Bäume ausreißen, ja, hält nicht so lange an, aber erstmal glaubt man, dass es so ist, ja, ist auch nicht ganz die Wahrheit natürlich, aber man selber nimmt zu wahr, das reicht ja schon.
Und wenn jetzt Jugendliche verschiedene Drogen konsumieren. Was würdest du jetzt aus einer medizinischen Sicht sagen? Was sind denn die besonderen Risiken für Jugendliche oder was ist bei dem Konsum von Jugendlichen medizinisch gesehen besonders zu beachten?
Ja, das ist ganz sinnvoll, die Frage auch, ja, so vielleicht auch von zwei Seiten anzugehen. Ich fange jetzt mal auf dieser Seite an. Also ich denke, meistens ist es so, bei den meisten Menschen, die Drogen konsumieren, die konsumieren nicht nur eine Droge, sondern halt irgendwann verschiedene Drogen und auch verschiedene Drogen, ja, zeitnah oder zeitgleich. Der Mischkonsum ist tatsächlich sehr problematisch, ne? Und zwar deshalb problematisch, weil er mit vielen Risiken verbunden ist. Zum Beispiel, ja, also aufs Kokain bezogen, ist es so, dass das erhöht, also nur die Kombination Kokain plus Alkohol, ja, erhöht die Todesfälle, die drogenbedingten Todesfälle um das 20-fache, also wow. Um 2000%. Das ist schon nicht ganz unerheblich, ja. Und das ist eine Sache, die man halt wissen muss. Dann ist es natürlich so, dass Jugendliche einerseits ja natürlich auch so experimentierfreudig sind, aber noch keine große Erfahrung haben natürlich, ja, und natürlich dann alle möglichen Dinge kombinieren und machen, und das birgt viele Risiken. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, das weiß man aus dem Tierversuch mit Ratten, dass Ketamin, jetzt auch wieder kombiniert nur mit Alkohol, ja, zum Beispiel zu einer deutlich und auch messbaren Schädigung des Gehirns führen. Ja? Also das heißt, da wird einfach das Sterben Nervenzellen ab mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit. Also das ist nicht so ohne. Und dieser Mischkonsum, der ist insofern auch gefährlich, glaube ich, dass er, man kann sich ja wie so eine Waage vielleicht so schaukeln. Das heißt also, wenn ich jetzt zu hippelig werde, dann nehme ich halt irgendwas, was mich beruhigt. Wenn ich zu ruhig werde, nehme ich wieder was, was mich ein bisschen hochzieht. Mhm. Ja. Und so komme ich dann sozusagen so peu à peu in eine immer höhere und auch gegebenenfalls auch Überdosierung rein, die auch dann gefährlich ist. Ja. Und man muss sich auch immer klar machen, wenn die Leute irgendwelche Sachen sich da konsumieren, man weiß ja auch oft gar nicht genau, was das ist. Ne? Also ich meine, also man muss ja erstmal das Vertrauen haben, dass das, was man da gekauft hat als XY, auch dann wirklich XY ist und nicht irgendwie EF ist oder sonst irgendwas. Ja, man weiß es nicht. Ja, das heißt also, muss man schon ein bisschen kritisch sehen, und da ist Mischkonsum ist sicher, ist ein Problem, ja, tatsächlich. Und ja, genau. Mhm. Aber ich wollte noch mal was zum Grundsatz sagen. Also ich würde den Unterschied so zwischen dem Konsum bei Jugendlichen und Erwachsenen auch noch was sagen. Also Jugendliche ist natürlich verständlicherweise neugierig. Das gehört auch dazu zum Jugendlichsein. Man will ja irgendwie die Welt verstehen und kennenlernen. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch eine größere Bereitschaft, auf was zu riskieren, weil man ja als junger Mensch sich ja doch schon eher am Pol der Unsterblichkeit angesiedelt ist. Ja. Und das führt halt auch dazu, dass diese Menschen experimentieren. Aber man sollte sich auch davon freimachen. Das ist so ein bisschen eine Botschaft, auch, die ich auch senden möchte, dass man auch da anders umgehen muss beim Konsum von Jugendlichen mit deren Konsum. Dass man jetzt nicht nur immer sozusagen sofort mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger da kommen sollte, aus meiner Sicht. Ja, man muss einfach ein Bewusstsein schaffen als erstes Mal. Ja. Und man muss sich auch klar machen, dass der Konsum von psychotropen Substanzen durchaus was ist, was erstens sowohl in der Menschheitsgeschichte schon immer da war und sogar bei Säugetieren sehr, sehr weit verbreitet ist. Mein Lieblingsbeispiel, es sind da immer so Delfine, so Tümmlergruppen, die sich dann so einen Kugelfisch schnappen. Ja. Und das Gift des Kugelfisches, das macht die Hai. Und die stupsen dann so an den dran. Ja, die töten die nicht, sondern stupsen den an. Und jedes Mal, an den dran stupsen, dann gibt es so eine kleine Dosis. Und dann irgendwann schwimmen dann wirklich diese ganze, ich weiß nicht, da gibt es einen Namen für diese Gruppe, weiß ich jetzt immer, die liegen dann so wirklich so rücklings, schwimmen die im Meer, sind alle prall. Ja, also. Und der Kugelfisch darf dann weiter, der hat dann seine Arbeit erledigt, der wird auch dankbar sein. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass in diesen Tümmlergruppen auch der ein oder andere pubertäre Tümmler oder pubertäre Tümmlerin dabei ist. Ja. Weiß ich nicht, aber weiß nicht, ob es untersucht wurde. Aber es ist nur ein Beispiel. Also was ich sagen will, das ist ein Phänomen, das da ist, und es hilft jetzt nichts mehr, das Phänomen nur mit Verbot versucht zu handhaben oder nur mit einer rigiden Haltung. Das hat man ja auch schon probiert in der Prohibition zum Beispiel oder sowas. Ich halte das jetzt nicht für einen total klugen Weg, was jetzt auch nicht bedeutet, dass man jetzt alles legalisieren muss. Also ich will jetzt nicht missverstanden werden. Es gibt da nicht nur so einfache Antworten.
Ja, ja. Du hast jetzt vorher gesagt, bei Jugendlichen ist es so, dass es diese Tierversuche gibt, dass Gehirnzellen richtig absterben oder Nervenzellen absterben. Mhm. Ist es denn so, dass die wieder nachwachsen können oder sind die dann für immer verloren sozusagen?
Also vor ein paar Jahren hätte man die Antwort klar mit Nein für immer verloren beantwortet. Inzwischen sieht man sich auch wieder ein bisschen anders. Man muss sich immer klar machen, dass die Medizin auch ein fluides System ist. Ja, aber grundsätzlich ist es schon so, dass da was kaputt geht und es auch nicht davon auszugehen, dass das alles repariert wird. Ja, ob dann Teil davon noch repariert oder auch übernommen wird, das kann man jetzt auch wieder trefflich diskutieren. Aber grundsätzlich ist es nicht so ein dankbares Gewebe, das Hirngewebe, was die Regeneration betrifft.
Ja. Was würdest du denn sagen, also die jungen Menschen, die jetzt in die Beratungsstelle gehen oder die sich in ein Behandlungsangebot begeben, wann ist denn der Punkt erreicht, dass junge Menschen merken, dass es zu viel ist oder dass ihnen der Konsum nicht mehr gut tut oder ja, dass es einfach zu viele Wochenenden wurden vielleicht?
Ich glaube, ja, alleine wenn das Gefühl entsteht, ne? Also ich bin so, es sind es doch zu viele Wochenenden. Es gibt ja so diese klassischen Kriterien der Sucht, ja, also diese so Diagnosekriterien der Sucht kann ich vielleicht mal so kurz aufzählen, ja, das ist halt, ja, erstmal der Wunsch zu konsumieren, gut, das ist super banal, dann, das ist schon eher noch ein besseres Kriterium, ist der Kontrollverlust nach dem Konsumbeginn, das heißt, ich höre halt da nicht auf, obwohl ich mir eigentlich vorgenommen habe, ich höre jetzt auf nach dem so und so vielten Konsum, dann natürlich körperlicher Entzug, das ist wiederum, ja, das spielt gar nicht so eine entscheidende Rolle für mich jetzt, also, weil es gibt auch Substanzen, die kaum körperlichen Entzug machen, ja, aber trotzdem sehr abhängig machen. Die Toleranzentwicklung bedeutet, dass man einfach immer mehr verträgt. Das ist auch unterschiedlich ausgeprägt, aber es ist auch ein typisches Phänomen. Und dann kommt man jetzt so zu den beiden Punkten, die ich fast am, ja, am prägnantesten und verständlichsten finde. Das ist einmal, dass ich halt andere Interessen vernachlässige oder auch Freunde vernachlässige. Mich immer nur noch, mein Leben engt sich immer mehr ein auf den Konsum. Also es geht sich immer nur noch darum, mehr und mehr, ja. Und der letzte Punkt, und das ist so auch ein wichtiger Punkt, den richtig zu verstehen, dass ich konsumiere, obwohl ich weiß, dass es falsch ist. Ja, und bin falsch, das heißt nicht nur, dass es ungesund ist, im Sinne von körperlich schädlich, sondern ich weiß auch, dass es mir seelisch nicht gut tut, dass es meinem sozialen Umfeld nicht gut tut. Ich tue etwas, ich fahre betrunken Auto oder ich schaffe einfach die Schule nicht mehr, weil ich irgendwie dauernd irgendwie bekifft bin oder was auch immer es ist. Das spielt gar keine Rolle. Aber ich kriege mein Leben, sagen wir mal, nicht mal auf die Kette, ja, sehe das, erkenne das, erkennen die Menschen ja, aber ich konsumiere trotzdem. Ja, und ich denke, das sollte dann spätestens der Punkt sein, wo ein Jugendlicher merkt, opla, ja, irgendwas ist gerade schräg, ja, und irgendwas tut mir nicht gut. Und ich hoffe auch oft, ich meine, manchmal ist es auch so, dass die Menschen erst kommen, wenn sie wirklich schwerwiegende Folgen schon haben, also wirklich psychisch krank geworden sind oder sowas, ja. Aber es ist natürlich besser, wenn man so merkt, irgendwas ist schräg in meinem Leben, sich dann vielleicht zumindest mal ein Gespräch zu holen, mal versuchen selber zu verstehen, was ist da los mit mir, passt das noch oder ist das nicht mehr gesund?
Mhm. Einfach eine Hilfe zum Reflektieren, sich zu holen sozusagen. Genau. Ja. Jetzt haben ja bestimmt viele Jugendliche oder junge Leute Scheu davor, so eine Beratungsstelle aufzusuchen. Mhm. Ja. Kannst du einen kurzen Einblick geben? Also was erwartet den Jugendlichen dort in so einer Beratungsstelle? Wie läuft so ein Gespräch ab? Wie sieht es da aus? Ja, also ist das wie eine Arztpraxis oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also ich sag mal so, es ist schon mehr Arztpraxis als Teestube, so würde ich es mal beschreiben. Es ist einfach Gesprächsräume. Also ich kann ja auch nur die Beratungsstellen beschreiben, in denen ich tätig bin. Es sind drei. Es sind halt Räume, wo man sich Büroräume, wo man aber auch eine Gesprächsgruppen hat oder so, also so Sitzgelegenheiten hat, wo man sich besprechen kann. Man kann anrufen, man bekommt dann sehr schnell einen Termin. Es gibt auch schon Beratungsstellen, die Online-Angebote für Jugendliche geschaltet haben. Und das ist einfach ein informeller Gesprächstermin, den man vereinbart. Ja, da kommt der Mensch, ja, es kann auch anonym stattfinden, da muss jetzt auch da nicht irgendwie, wir stehen auch unter Schweigepflicht, das heißt, also wir sind auch nicht, wir gehen jetzt, da rufen da nicht an und rufen bei den Eltern und sagen, übrigens, ihr Sohn oder ihre Tochter war jetzt gerade bei uns, ja. Und es geht auch nicht erstmal für mich, zumindest nicht, und ich denke, es sehen die meisten der Kollegen auch so, jetzt nicht darum, dass man jetzt irgendwie dem quasi dem habhaft wird, den irgendwie in die Entzugsklinik steckt und dann muss er da irgendwie jetzt abstinent leben ab dem Zeitpunkt. Es geht erstmal darum zu verstehen, was ist denn da los? Ja? Warum macht der Mensch das? Und wo steht er denn? Also was ist seine Absicht? Ja, weil man wird in der Behandlung im Endeffekt nur das erreichen können, was der Absicht des Menschen entspricht. Und es gibt so eine Grundregel, dass wenn der Suchtherapeut mehr will als der Patient, dann läuft was schief. Das passiert manchmal, klar. Weil natürlich möchte man das aus der persönlichen Sicht das Beste für den Patienten. Man muss sich aber immer klar machen, dass es dann die persönliche Sicht ist und halt unter Umständen nicht die Sicht des Patienten. Und das wird halt dann nicht erreicht werden, was ich will. Es wird das erreicht, was der Patient oder die Patientin möchte.
Mhm. Und es gibt ja sicher viele verschiedene Möglichkeiten, wie so ein Weg aussehen kann.
Natürlich. Ich meine, ich sehe ja, das ist so, dass es gibt, das ist sicher ein Fortschritt in der gesamten Suchthilfe. Es gibt inzwischen eine sehr breite Angebotspalette. Ja, also das heißt, also die von sehr, sehr niederschwelligen Angeboten bis zu sehr abstinenzorientierten Angeboten. Und das ist auch sehr gut, weil die Menschen haben ja verschiedene Bedürfnisse. Ja, und man kann halt jemanden, der eigentlich in Anführungsstrichen kontrolliert irgendwas konsumieren möchte, da macht es wenig Sinn, den jetzt in die Abstinenz reinzulotsen, weil der wird da nicht drin bleiben. Ja, und also insofern ist es hilfreich, dass es da verschiedene Angebote gibt. Natürlich bei Jugendlichen ist es nochmal ein bisschen speziell anders, ja, weil da spielen ja auch mehrere Player mit. Es gibt einerseits die Suchthilfe, ja, also gehöre ich jetzt dazu, ja. Dann gibt es aber auch noch die Jugendhilfe, ja. Und es gibt noch die Kinder- und Jugendpsychiatrie, ja. Und das sind sozusagen, und diese Player haben auch so ein bisschen unterschiedliche Ansätze und Vorstellungen, ja. Bekommen es ja auch dann mit in irgendwelchen Arbeitskreisen oder sowas. Man nähert sich da an, man tauscht sich aus, ja. Es ist nicht unwohlwollend, aber Ich merke immer wieder, dass das einfach schon die Vorstellungen von dem, was jetzt sinnhaft ist, noch auseinandergehen. Ja, und ich meine, ich sehe es natürlich aus dem Gesichtspunkt der Suchthilfe, aus meiner Perspektive, aus meiner Expertise heraus. Ja, das muss ich halt erstmal finden und darf, ist sicher noch ein Bedarf, da auch was zu, die Kommunikation noch zu verbessern, wirklich zu versuchen, Konzepte zu entwickeln, die dann auch irgendwie im Breiten oder allen Jugendlichen gerecht werden. Eben dahin bewegen wir uns auch aktuell. Aber das ist noch ein ganzes Stück Weg. Duell bewegen kann ich jetzt ein Beispiel nennen. Es gibt jetzt in München oder in der Region München gab es in der letzten Zeit eine Zunahme von Opiat konsumierenden Jugendlichen, ja, also jungen, ganz jungen Menschen, was jahrelang gar keine Rolle gespielt hat. Ja, gab es wieder einige, die dann immer wieder in Intensivstationen waren wegen Überdosen, und da hat man sich jetzt zusammengesetzt und hat überlegt, was machen wir jetzt? Ja, also wir müssen irgendwie diesem Problem begegnen, und wir haben jetzt dann begonnen, da sind Einzelfälle, aber auch ganz junge Menschen in die Substitution reinzunehmen. Ja? Also das ist so, wir haben es lange auch miteinander kontrovers diskutiert, weil natürlich ist ja nicht das Ziel, Menschen abhängig zu machen. Andererseits aber genau sind es auch natürlich Menschen, die eh schon in einer heftigen Situation stecken und wo es erstmal um Harm Reduction, also das Minimieren von Risiken geht. Mhm. Das haben wir jetzt begonnen, wir sammeln da jetzt Erfahrungen. Da ist zum Beispiel genauso diese einzelnen Player, die ich vorher genannt habe, auch beieinander, Jugendamt, Jugendkinder und Jugendpsychiatrie, Suchthilfe. Wir versuchen halt jetzt einen Weg zu finden und auch herauszufinden, was ist das beste Angebot. Aber ein solches Angebot ist ja auch nur für einen kleinen Teil oder einen Teil der Menschen gedacht, die es insgesamt vielleicht eine Hilfeangebot benötigen. Andere brauchen was ganz anderes. Ja, also man muss sich immer von der Gedanken, glaube ich, freimachen, in der Medizin so one fits all. Ja, das funktioniert nicht.
Nur der Vollständigkeit halber, Opiate und Opioide, das sind zwei verschiedene Paar Sachen.
Naja, also die Opioide sind synthetisch hergestellte Opiate. So. Im Schwerpunkt, glaube ich, sogar um Heroin, also um klassisches Heroin, aber die konsumieren dann aber auch, wenn sie halt gemhabhaft werden, auch Opioide, ja, Fentanyl oder was weiß ich. Gibt es verschiedenste Sachen, die dann abkonsumiert werden. Ja.
Das heißt, du würdest sagen, aktuell gibt es zwar schon ein ganz gutes Angebot für Jugendliche, also ich glaube, es gibt da Jugendsprechstunden in manchen Beratungsstellen schon. Aber das Angebot lässt sich schon noch weiter ausbauen. Also das, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das für die Erwachsenen schon weitaus breiter gefächert als das für Jugendliche.
Definitiv, weil natürlich im Jugendbereich, ja, das ist das, was ich vorher auch meinte, man immer noch diese Idee reinschwappt, ja, man könnte es mit Verboten regeln. Ja? Mhm. Bei Erwachsenen funktioniert es ja auch nicht. Das hat man ja zum Teil, aber sie auch versucht, versucht man es immer noch mit Verboten zu regeln. Das ist halt dann kriminell. Ja? Aber bei Jugendlichen ist es noch mehr so. Ne? Da glauben ja auch die Eltern manchmal, das würde reichen, wenn man es irgendwie den Steckdose, den Stecker rauszieht, damit der sich immer ständig am PC hockt, der Bursche oder sowas, ja, klappt auch nicht gut, ja. Mhm. Also das heißt, ich glaube, nur mit Verboten kommt man nicht weit. Es geht eher darum, sich auseinanderzusetzen mit dem Jugendlichen, ja, und einfach so in Kontakt eigentlich zu kommen. Ich habe selber zwei Kinder, also die sind jetzt ein bisschen größer schon, ja, also weil ich habe zwei Töchter, die auch wirklich alleine erzogen sind lange Jahre. Das heißt, ich weiß, wovon ich spreche, und ich kann mich gut an die unterschiedlichen Pubertäten der beiden erinnern. Ja, das ist, da muss man in Kontakt kommen und in Kontakt bleiben. Das ist auch manchmal anstrengend. Manchmal fühlt man sich auch wirklich wie ein Vollidiot als Erwachsener, weil man halt irgendwie das Gefühl hat, man spricht, die denken, man ist ein Schimpanse. Man selber hat auch das Gefühl, man spricht mit einem Schimpansen. Und obwohl man sich mag, irgendwie kommt man gar nicht klar. Ich habe aber inzwischen die Erfahrung gemacht, es heilt und es wächst sich aus und irgendwann kann man ganz gut miteinander wieder quatschen, aber zeitweise ist das schon gar.
Das heißt, in Beziehung bleiben, im Kontakt bleiben, im Gespräch bleiben, das ist eigentlich die, wie soll man sagen, das Allerwichtigste von allen Regeln.
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass hinter Konsum ja auch oft eine Beziehungsidee steht. Also entweder halt Beziehungen nicht klappen, ja. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man auch damit halt Beziehungen konstruiert, also in der Clique. Ne? Also das Häufigste ist ja, wenn ich, also eigentlich fast mit all meinen Patienten, wenn ich mit denen rede, ich frage die alle, wann ist das erste Mal überhaupt irgendwas konsumiert und wie es entwickelt hat. Es ist immer bei den allermeisten so, dass halt irgendwie über so Freunde, Clique ist. Ja, warum? Ja, weil es auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl ist. Ja, weil man ist eine eingeschworene Gemeinschaft, man macht irgendwas, was womöglich sogar verboten ist oder sowas. Das macht es noch zusammenschweißender und toller. Also ich glaube, das Bedürfnis von Menschen nach Zugehörigkeit und nach Gemeinsamkeit ist sehr groß, ja. Und wenn ich denke, dass ich jetzt jemanden, der sowas sucht, ja, und auch wenn er es auf einem dysfunktionalen, ungesunden Weg sucht, ja, dadurch irgendwie helfen kann, dass ich ihn da raushole, ohne ihm gleichzeitig irgendwie ein vertrauensvolles, für diesen Menschen vertrauensvolles Angebot zu machen. Ich glaube nicht, dass das klappt.
Ja, das war doch ein gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, vielen Dank dir für unser Gespräch und danke, dass du da warst. Vielen Dank und man findet dich in der Beratungsstelle in Freising, Erding oder Pfaffenhofen.
Wenn ihr Hilfe braucht, wendet euch an eine der Beratungsstellen im Suchthilfesystem, kommt gerne auf uns zu und ruft unsere Info-Hotline unter der Rufnummer 0800 000 7767 an oder kontaktiert den Krisendienst unter der Nummer 0800 655 3000.
So, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns riesig freuen über Kritik, Lob, Themenvorschläge und alles, was euch sonst einfällt, bitte einfach an verdichtet@prop-ev.de. Außerdem findet ihr uns natürlich auf Instagram und den sozialen Netzwerken.
Und bevor wir uns jetzt verabschieden, möchten wir noch Danke sagen. Wir danken dem gesamten Team von Radio Lora, allen voran der Tabea, der Sabine und dem David. Wir sagen vielen Dank an all unsere Interviewpartner, die jungen Erwachsenen, die so offen und ehrlich mit uns gesprochen haben, an Dr. Michael Kragler und an die Bianca Luxi. Und zum Schluss möchten wir uns noch bei Bene und Expli für den technischen Support bedanken. Verdichtet.